Liebe Geschwister, es ist eigenartig gegangen. Eigentlich habe ich in meinem Manuskript mir überlegt, ob ich es denn wirklich so sagen darf, was Ihnen schon längst bekannt ist, dass Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium den Choral »Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir« gleich nach dem Jauchzen frohlocket, auf die Melodie komponiert hat, »O Haupt voll Blut und Wunden«, nicht auf die vertraute Melodie, »Wie soll ich dich empfangen«, sondern es sollte gleich beim Erwarten des Herrn Jesus etwas deutlich werden, dass es ein Weg hingeht nach Golgatha, zum Leiden. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich diese altbekannte Geschichte erwähnen soll. Und da sagt heute Mittag Andreas Schäfer, ich lade ein zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Also ist gerade recht, dass wir auf den Johann Sebastian Bach hinweisen und vor allem auf die Bibel. Wenn schon Matthäus 1 im ersten Kapitel des Evangeliums des ehemaligen Zöllners Matthäus das Leiden Jesu aufleuchtet, da wo der Josef den Befehl bekommt von Gott, du sollst dem Kind, das die Maria erwartet, den Namen Jeshua, Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von den Sünden. Da kann man gar nicht bloß Weihnachten feiern mit dem kleinen Kindlein in dem Stall und Rührung und Ochs und Esel, von dem sonst überhaupt nichts in der Bibel drin steht, und die lieben Engelein, die mächtigen, starken Helden Gottes, das sind die Engel. Sondern dass wir gleich sehen, der Jubel der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe, gilt dem Gott, der begonnen hat, die Rettung von uns Menschen anzufangen, dass wir nicht im Sumpf stecken bleiben müssen, in dem, was uns so hinunterzieht. Und deshalb, diese Bibelarbeit habe ich gewählt über Matthäus 8, 17, heute Abend, weist darauf hin, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Ich darf Sie bitten, dass Sie aufschlagen, Matthäus 8, fängt an mit Vers 14 in Matthäus 8. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm. Das Fieber der Schwiegermutter des Petrus war bloß ein Auslöser, dass die Menschen gemerkt haben, alle Not wollen wir zu Jesus bringen. Sie brachten viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort, nicht durch große Beschwörungen, indem er sein Wort gesagt hat, sei sehend. Fahre aus, kurze Befehle, er, der die Macht hat, und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Der große Theologe Martin Kähler, der im 19. Jahrhundert vor allem in Halle gelehrt hat, der sehr viel gute Theologie geprägt hat, hat einmal gesagt, die Evangelienberichte Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind im Grunde genommen Passionsgeschichten mit einer ausführlichen Einleitung. Und zur Einleitung gehört auch, Lukas 2, es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser August ausging. Aber es sind Passionsgeschichten, die hinführen dazu, dass in der Fülle wahr wird, auf das erfüllt würde, Was geschrieben steht beim Propheten Jesaja, dem großen Kapitel Jesaja 53, er hat unsere Schwachheiten getragen. Geschwind etwas zu diesem Kapitel Jesaja 53. Bei den Lesungen im Judentum ist seit dem Jahrhundert nach Christus dieser Abschnitt Jesaja 53 ausgelassen. Ist den meisten Juden gar nicht bekannt, dieses 53. Kapitel, wohl in ihren Bibeln, aber es wird bei den offiziellen Lesungen nicht gelesen, weil es zu deutlich ist, dass das auf Jesus hinweist. Und viele messianischen Juden sind zum Glauben gekommen, als man ihnen gesagt hat, hast du auch schon mal Jesaja 53, das habe ich noch nie gelesen. Und wenn sie es gelesen haben, braucht es gar nicht viel Überzeugung. Das ist ja der Jesus, der Messias, der von Gott angekündigte, der Allerverachtetste, der unsere Sünden getragen hat. Du sollst ihn Jesus nennen, Jeschua, er wird sein Volk retten von den Sünden. Zwei Worte, ein Programm, retten von Sünden. Und es ist die Antwort auf die Frage, wozu ist denn überhaupt der Sohn Gottes in die Welt gekommen? Paul Gerhardt hat es in dem großen Choral, der unserer jungen Generation allmählich unbekannt geworden ist, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder, gesagt in der Strophe 2, dass der Vater im Himmel sagt, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Sünder, die ich ausgetan, zu Straf und Zornesruhen. Das steht hinter der Weihnachtsgeschichte. Nicht bloß liebliches Tandradei, sondern der Vater reißt sich den Sohn vom Herzen. O Liebe, Liebe, du bist stark, heißt es im gleichen Lied von Paul Gerhardt. Du kannst Gott den Sohn abzwingen, diese Liebe. Du musst dich um die Menschen annehmen, damit sie nicht verloren gehen. Aber jetzt lassen Sie uns diesem einen Vers, der hier zitiert wird, eingeleitet von Matthäus, damit erfüllt würde, was gesagt ist, er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheit getragen. Dieses Stichwort, auf das erfüllt würde, stoßen wir immer wieder in den Evangelienberichten. Schon im Kapitel 1, Matthäus 1, auf das erfüllt würde, Vers 23, siehe, eine junge Frau wird schwanger sein, einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Dann es steht Vers 5 im Kapitel 2, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Micha, auf das erfüllt würde, wir haben es gelesen, Kapitel 2, Vers 23, er kam nach Nazareth, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Und dann kommt es besonders konzentriert in der Leidensgeschichte. Der Menschensohn muss hinauf nach Jerusalem, auf das erfüllt würde. Jesus sprach, mich dürstet, auf das erfüllt würde. Ich habe heute Morgen schon erwähnt, das ist die biblische Logik. Unsere vom Griechentum herkommende Logik ist 2 und 2 ist 4. Das geht in unseren Kopf hinein, das können wir nach und nach begreifen. Das Sterben des Herrn Jesus für unsere Sünden, es geht schwer in unseren Kopf hinein. Die biblische Logik besteht darin, was angekündigt ist, ist auch eingetroffen. Was Gott vorhergesagt hat, ist erfüllt worden, kam zur Fülle. Ist hundertprozentig geworden. Der bayerische Kirchenpräsident Betzel, ein in der Bibel gegründeter Mann, hat einmal das große Wort gesagt, was muss das für ein Atmen gewesen sein in der Welt Gottes, bei den prophetischen Boten unseres Herrn, als Jesus ihre Weissagungen erfüllt hat, die Weissagungen der Propheten, die so oft ausgelacht worden waren, geschmäht worden waren, deren Worte nicht beachtet worden waren. Und nun kam der Augenblick, da Jesus, das, so hat Betzel gesagt, das fleischgewordene Wort Gottes, sich in den Buchstaben der Schrift hineingezwungen hat, damit alles erfüllt würde. Tolles Bild. Jesus hat sich hineingezwungen in den Buchstaben dessen, was angekündigt war, auf das alles erfüllt wird. Es ist uns aber genauso deutlich in den Berichten der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes berichtet, dass die Jünger gar nicht verstanden haben, wozu das denn notwendig sein soll. Dass ein Retter auf die Welt kommt, der ans Kreuz geht und die Sünden der Menschheit trägt. Gleich zu Beginn des Johannesevangeliums, wo die Tempelreinigung uns berichtet ist, heißt es, solches verstanden die Jünger zuerst nicht. Erst nachdem Jesus auferstanden war, dachten sie daran, was das für eine Ehrlichkeit. Dass selbst die Jünger des Herrn Jesus, von Jesus ausgesucht, zu Aposteln eingesetzt, 3 Jahre im Unterricht ihres Herrn gewesen, denen er gesagt hat, wie das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, so muss auch ich sterben und Frucht bringen. Es wird so sein, wie wenn der Stein, den die Bauleute verworfen haben, plötzlich zum Eckstein gemacht wird. Wird der neue Bund geschlossen. Und trotzdem waren die wie vernagelt. Sie haben es nicht verstanden, erst nach und nach. Wenn meine liebe Frau, die ist meine beste Kritikerin, die sagt immer, du sprichst viel zu schnell, du überstürmst die Leute. Ich kann es nicht verstehen, ich komme nicht mit. Dann sage ich, jetzt lass doch mal, vielleicht erschließt dir der Heilige Geist, was ich nicht deutlich machen kann. Wir dürfen auch, wenn die Jünger Zeit brauchten, bis es ihnen innerlich vom Geist Gottes erschlossen wurde. Der Petrus sagt nachher, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, das brauchen wir, um zu verstehen, was uns an Geistlichem mitgeteilt wird. In Ulm hatte ich ein Gemeindeglied, eine alte baltische Dame, sie hatte ihren Mann verloren, die Bolschewisten haben ihn erschossen, sie waren gerade 4 Wochen verheiratet. Eine in der Bibel gegründete Frau, die konnte selbst im Gottesdienst im Ulmer Münster manchmal während der Predigt laut sagen, aha, das war wie ein Peitschenknall. Das kann der Heilige Geist bei uns fertigbringen. Aha, so, ach, das gehört zusammen. Und das kann bei uns mal nachts, nach einer Bibelarbeit, nach unserem Bibellesen erfolgen, dass uns etwas aufgeht. Und von solchen Erlebnis bei Matthäus hören wir jetzt heute bei diesem Vers. Zuerst hat er gesehen, aha, da als Jesus sich um die vielen Kranken angenommen hat, die von bösen Geistern besessenen, da hat ja Jesus das Wort wahrgemacht, er hat unsere Schwachheiten getragen, unsere Krankheit auf sich genommen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie mal das beachten, wie oft bei den Heilungen steht, und Jesus seufzte im Geist. Da hat er als dieser verschlossene Mensch, der blind und stumm war, zu Jesus gebracht wurde. Und bevor noch Jesus sagt, Hephata, tu dich auf, heißt es, und Jesus seufzte im Geist. Er hat unter der Krankheit gelitten. Es ist schon sehr viel, wenn wir bei unseren Ärzten und Krankenschwestern, wenn wir einmal krank sind, ein Mitleiden spüren und nicht bloß geschäftsmäßige Erledigung. Ich weiß noch mal, vor 3,5 Jahren, als ich gerade so um die Weihnachtszeit herum dann ganz scharfe Bestrahlungsserie hinter mich bringen musste, wie einmal eine der Krankenschwestern zu mir gekommen ist und rettungslos geheult hat. Gesagt, ich kann es nicht mit ansehen, dass Sie so schwer krank sind. Hat mir wohlgetan. So ein Mitgefühl. Und so berichtet das Evangelium, Jesus hat nicht einfach bloß sein Wort gesagt, sei gesund, hephata, sondern er seufzte, er hat drunter gelitten, er hat die Lasten auf sich genommen. Als Jesus das Volk sah, Matthäus 9, jammerte es ihn derselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn wir manchmal in unserer Schwäche denken, kein Mensch versteht mich, was mich umtreibt. Das Evangelium macht uns deutlich, Jesus versteht uns, es jammert ihn, es geht ihm durch und durch. Oder es wird berichtet, als die große Volksmenge sich um Jesus gedrängt hat, die alle ihn hören wollten, ihm die Handschüssel wollten, Heilung von ihm erwartet haben, wie diese Frau, die 18 Jahre lang vergeblich Heilung bei den Ärzten gesucht hatte, sein Gewand berührt, weil sie dachte, es kann geholfen werden. Vielleicht geht eine Kraft von Jesus aus. Und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und Petrus sagt, Herr Jesus, da drängen sie alle, die haben die alle berührt. Nein, nein, da hat mich jemand berührt, eine Kraft ist von mir ausgegangen. Jesus hat nicht bloß hoppla hopp geheilt. Ich weiß noch mal, da ist ein, der Tommy Hicks, so ein Heilungsprediger aus Amerika, gekommen ist und gesagt hat, ich erkläre jetzt hier den Platz vor dem Podium in der Ulmer Halle, als der Teich Bethesda, und jeder, der durchgeht, ist geheilt. So hat Jesus nicht geheilt. Er seufzte mit jedem Einzelnen. Und wir fragen manchmal, warum heilt er mich nicht? Gott gibt wunderbare Heilungen, Bewahrungen, Aufschub der Krankheit, Durchhilfe durch Krankheitszeit. Aber wir leiden dann unter denen, die auf dem letzten Weg sind, unter viel Schwachheit. Zinzendorf hat einmal den schönen, die Gesangbuchzeile gesagt, in den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm getragen. Wieder dieses Verb. So hilft Jesus uns oft in den Glauben hinein, dass er uns Bewahrungen schenkt. Heute Mittag hat der liebe Bruder, der neben mir saß, erzählt, was er im Krieg erlebt hat, dass Engel erschienen sind, die ihn und seine Kompanie aus der Umklammerung gebracht haben, vor der Gefangenschaft bewahrt haben, seinen Weg geebnet hat. In ersten Gnadentagen darf man sehr viel Wunder erleben. Und das bringt dann so weit, dass manche sagen, warum nicht dauernd? Die erste Stufe, dass das Heil in Jesus uns begegnet, ist, dass er auch die Last unserer Krankheit und Schwäche trägt. Es wird wahr, was schon der Mose von Gott gesagt bekam. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe, wieder das Verb getragen, auf Adlersflügeln und habe euch zu mir gebracht. Wie viel merkwürdige, unerklärliche Hilfen hat Gott gegeben, dass wir zu seinem Volk gefunden haben, in den Glauben hineingefunden haben. Wie oft hat er uns berührt mit seiner heilenden Kraft. Jesaja 46, Ich habe euch getragen von Mutterleib an. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will heben, tragen und erretten. Ich habe euch getragen, 5. Mose 31 steht, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Das ist der Stolz eines Vaters, der seinen Sohn trägt, der nicht mehr kann auf der Wanderung. Komm, so hat Gott uns oft getragen. Wir wollen es doch gar nicht wahrhaben oft, wie oft er uns getragen hat. Die erste Stufe dessen, dass wir die Gnade Gottes spüren, ist, wenn Jesus uns trägt in unserer Schwachheit. Ist Ihnen auch schon mal aufgegangen, wie oft bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes erzählt wird, die Menge drückte Jesus und er kam. Ich will es gerade mal bei Markus Evangelium Kapitel 3 Ihnen ein paar Stellen lesen. Da ist ganz gehäuft und wir lesen oft drüber hinweg, weil es uns vertraut ist. Markus 3. Und Jesus entwich mit seinen Jüngern und es kam eine große Menge zu ihm, die von seinen Taten gehört hat. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein kleines Boot bereithalten, dass die Menge ihn nicht bedränge, denn er heilte viele, dass alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Er hat unsere Schwachheiten ertragen, auch die Schwachheit seiner Jünger. Kennen Sie das schöne Wort, das Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Schreckliche Wort. Wie lange muss ich euch ertragen? Vielleicht sagt er es auch über uns so. Wie lange muss ich euch in eurem Kleinglauben ertragen, dass euch so viel anderes wichtig ist? Wie lange ist ein Ertragen des Herrn Jesus, wenn er trotzdem seine Hand nicht abzieht? Und dann kommen die beiden Geschichten, Kapitel 3. Und er ging in ein Haus, da kam das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen, er spinnt. Er hat ja gar keine Zeit mehr zum Essen. So hat Jesus die Schwachheiten der Menschen getragen. Achten Sie mal drauf, wie oft bei den Evangelistenberichten in der Bibel, Evangelienberichten, dass sie uns kamen, die Menschen und die Menge kamen zusammen beim Gichtbrüchigen, sodass sie den Gichtbrüchigen nicht durch die Tür zu Jesus bringen konnten, sondern bloß durchs Dach, wird immer wieder geschildert. Und als Jesus predigt, muss er ins Boot steigen, damit er vom Boot aus predigen kann. Er hat ertragen, die Menge, und selbst wenn er in die Stille gehen wollte zu seinem Vater, sind sie ihm nachgewandert in die Wüste. Die wollten bei ihm sein und er hat es ertragen. Auf das erfüllt würde, was geschrieben ist beim Propheten, er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen, unsere Krankheiten getragen. Das war die erste Stufe. In den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm getragen. Aber dann kommt die merkwürdige Geschichte, an der Sie vielleicht auch schon gescheitert sind. Matthäus 11 wird berichtet, als Johannes im Gefängnis, Johannes der Täufer, im Gefängnis von den Werken des Herrn Jesus hörte, dass er Kranke heilte, Aussätzige reinmachte, Blinden wieder das Sehen gab. Als er von den Werken Jesu hörte, sandte er zwei seiner Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wird meist so ausgelegt in guter evangelischer Tradition, jetzt hat selbst der Johannes der Täufer gezweifelt. Ich glaub's einfach nicht. Jesus sagt nachher, ihr seid zu Johannes gegangen, ihr habt ihn für einen Propheten angesehen. Ja, er war ein Prophet, mehr als ein Prophet. Kein Wort der Kritik am Johannes dem Täufer, dass Jesus gesagt hätte, oh, schade, dass er am Schluss noch ein bisschen gezweifelt hat. Sondern Johannes der Täufer war doch der, Johannes 1 ist berichtet, der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und gleich ein paar Verse weiter in Johannes 1. Er ist der, das Lamm, das von Gott bestimmt ist, Jesaja 53, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Fürwahr, er hat unsere Sünde getragen. Er ist. Als Johannes im Gefängnis hörte, wird oft so gesagt, da hat er darauf gewartet, dass er selber befreit wird. Nein, er hat gesagt, wann ist denn endlich so weit? Du gibst dich ab mit Heilungen und Gesundmachen und Blinden das Gesicht zu geben. Das Entscheidende fehlt doch noch. Was hilft's, wenn einer sehen kann, wenn er plötzlich keine Schmerzen mehr hat, aber ein Sünder bleibt und dem ewigen Tod entgegengeht? Jesus, was ist denn los? Ich habe dich angekündigt als das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und du gibst dich ab mit Heilungen. So verstehe ich diesen Bericht. Die zweite Stufe ist plötzlich in Gang gekommen. Die erste Stufe der Erfüllung, dass Jesus unsere Lasten getragen hat, mit den Heilungen, mit den Hilfen, die er gegeben hat. Zweite Stufe, dass Jesus zielstrebig den Weg ins Leiden ging. Johannes 17, ich überschüttel sie mit der Fülle von Bibelstellen, aber wir müssen oft die Bibel so miteinander lesen, dass die Stellen zueinander finden. Vater, die Stunde ist da, dass sich der Sohn verherrlicht. Ich habe das Werk, das du mir anvertraut hast, getan. Das Werk, von dem auch Jesus dem Johannes ausrichten ließ, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, habe ich abgeschlossen. Jetzt wurde die große Sprechstunde des Herrn Jesus abgeschlossen. Jetzt kam die zweite Stufe der Erfüllung des Wortes. Er hat unsere Schwachheit getragen. Und wenn Sie je drunter leiden, unter Ihrer Schwachheit und Krankheit, unter den Schmerzen, und natürlich mit der Frage umgehen, warum nimmt mein Heiland die Last nicht von mir? Er könnte es doch. Dann werden Sie zuerst einmal dankbar, dass es auch für Sie gilt. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan, dass ich ewig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Das hat Jesus in Erfüllung gebracht. Das andere war Vorstufe. Aufmerksam machen. Ich bin der Retter, der von Gott gekommen ist. Und dann hat Jesus begonnen, in seiner großen Sprechstunde die eigentliche Krankheit zu heilen. Die eigentliche Not von uns allen ist, der Eliphas von Teman, wir haben es neulich erst in der täglichen Bibellese gelesen, dieser Freund von Hiob, hat es ausgerufen, wie kann ein Mensch gerecht sein vor dem, der ihn geschaffen hat. Große Erkenntnis. Wir können unheimlich viel Gutes tun, unsagbar viel Hilfreiches. Als ich als junger Theologe gesagt habe, unser Leben ist voll von Sünde, wir können nichts Gutes tun, hat mein Vater, der im öffentlichen Leben stand, auch als Abgeordneter und im Schulwesen gesagt, Junge, man kann unendlich viel Gutes tun. Wir dürfen nicht so sagen, man kann überhaupt nichts, man kann sehr viel Gutes tun. Aber selbst wenn wir sehr viel Gutes tun, werden wir erfahren, das, was am Schluss des Jesaja-Buch steht, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Ich sage es immer etwas drastisch, vielleicht ein dummes Beispiel. Wenn ich zur Bibelstunde oder Gottesdienst gehen will, dann kann meine Frau, treue Frau, sagen, also Entschuldigung, ich hole mal zuerst die Bürste, so kannst du nicht unter die Leute gehen, musst zuerst da einiges bei dir ausputzen. Oder du hast einen Fleck auf der Krawatte, so kannst du nicht unter die Leute. Das heißt, dass 99,6% ist sauber, perfekt, wunderbar, aber beflecktes Gewand. Das ist ein tolles Bild des Propheten Jesaja. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand, da fehlt immer was. Und wenn meine Frau sagt, so kannst du nicht unter die Leute, wie kann ich denn vor Gott treten? Jesus hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich bemüht haben, vor Gott gerecht zu sein, so viel Gutes als nur möglich. Und Jesus sagt, ihr kommt nicht in den Himmel, wenn eure Gerechtigkeit nicht noch besser ist. Ja, wie kann es denn besser werden? Dadurch, dass Jesus mich überkleidet, so heißt in der Offenbarung, es ward ihnen gegeben, das weiße Gewand, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja. Überkleidet werden mit der Gerechtigkeit. Oder mit Paulus zu sagen, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, von Gott gemacht, zur Gerechtigkeit, da wo es bei mir fehlt. Das hat Jesus mit seinem Tod erworben. Ich habe schon jetzt in den letzten beiden Tagen immer wieder gesagt, in unseren Verstand will es nicht hinein. Aber zur Logik der Bibel gehört es, dass es einen Vorgang gibt. Auch den habe ich schon erwähnt. Aber Schwester Marianne Wienand war noch nicht da. Die darf deshalb hören. Ich grüße Sie herzlich, alte Mitkämpferinnen der Synode und auch Mitleidende in der Krankheit und der Heilung Gottes erfahren. Also, einen Vorgang, dass Gott in großem Erschrecken, dass er sein Volk aus Ägypten geführt hat und kaum sind sie in der Freiheit, machen sich ein goldenes Bild, das sie anbeten, das goldene Kalb. Und Gott sagt in großer Enttäuschung, mit dem Volk ist nichts anzufangen. Die gehen immer den falschen Weg. Lieber Mose, ich will dieses Volk ausrotten und fange mit dir nochmal neu an. So wie ich mit Abraham angefangen habe, fange ich mit dir nochmal neu an. Du bist das neue Volk. Und Mose sagt, nein, 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 lieber Gott, du darfst deine Leute, die du befreit hast, es wäre eine Schande für alle Völker, die das erlebt haben. Das kannst du nicht machen. Aber, lieber tilge mich aus dem Buch des Lebens und lass die frei. Einer stellvertretend, ein Gottgesandter, ein Gottbegnadeter, stellvertretend für das Volk. 2. Mose 32 steht das. Er trat ein als Bürge, er warf sich in die Bresche, heißt in den Psalmen. Und Gott sagt, nein, ich will die Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Da wird der Bogen gespannt auf den Augenblick, Hügel Golgatha, dass einer für die vielen stirbt. Nach menschlicher Logik nicht zu begreifen, aber nach Gottes Plan. Bei Mose, der Mose, der gesagt hat, es wird noch mal ein Prophet kommen wie ich. Auf den sollt ihr achten. Einer, der bereit ist, sein Leben hinzugeben für die anderen, damit sie frei sind. Seitdem ist in Kraft Jesus Christus ist Ihnen, jedem von Ihnen und mir gemacht zur Gerechtigkeit. Lang bevor Zinzendorf die Strophe gedichtet hat, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen, gab es dass in Deutschland diesen Vers, wo es heißt, Christi Tod und Gerechtigkeit ist mein Ornat und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott, Zinzendorf hat es ein bisschen verändert. Christi Sterben und Gerechtigkeit ist mein Ornat. Wenn im Bundesverfassungsgericht die Richter ihre Roben anziehen, ihren Ornat, auch noch ihren Kopfschmuck, dann heißt es, jetzt wird ein endgültiges Urteil gesprochen. Das kann nicht mehr angefochten werden. Und das Sterben Jesu ist sozusagen ein endgültiges Urteil, dass Sünder gerecht werden können mit diesem Jesus. Er hat unsere Schwachheiten getragen, deshalb ist in die Welt gekommen. Bei der Abendmahlsfeier nach alter kirchlicher Sitte, in allen großen Kirchen geübt, singen wir oft das All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesus. Wieder dieses wunderbare Verb, er hat's getragen. Bei einer der großen Kirchenkonferenzen in Nairobi 1975, aus der so viele Nichtigkeiten verhandelt wurden, habe ich mich von den Delegiertenplätzen, bei denen es ohnehin eng zuging, geflüchtet auf die Empore der Journalisten. Die meisten Journalisten hatten schon die Journalistenempore verlassen, denn sie hatten die Resolutionen schon schriftlich vorher bekommen. Die mussten nicht mehr dabei sein. Vor mir saß Eberhard Stammler, einer der großen evangelischen Journalisten, der theologisch woanders lag als ich. Aber während die Schlusserklärungen verlesen wurden, hat er sich zu mir gebeugt und hat gesagt, Schiffbuch, warum musste für dies alles eigentlich Jesus sterben? Dazu wäre es doch gar nicht nötig gewesen, dass Jesus in die Welt, kein normaler denkt, dass kein Krieg mehr sein soll und dass wir die Umweltverschmutzung beten, kann jeder vernünftige Mensch sich ausklavieren. Wozu haben wir überhaupt noch Jesus? Warum musste Jesus sterben? Die einzige Antwort ist, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Sünder, denen Gerechtigkeit fehlt, und werde du ihre Gerechtigkeit, werde du der Bürge. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist die eigentliche Weihnachtsfreude. Wenn das alles aufwacht, seit einigen Jahren, ich habe nicht gewusst, wie das im Alter ist, dass bis in die Träume hinein, bis in schlaflose Stunden der Nacht, eine Fülle von Versäumnissen bewusst wird, was man vorher weggedrängt hat. Wo man bloß sagen kann, all Sünd hast du getragen, jetzt lieber Heiland Jesus, lass es auch für mich gelten und für die vielen Pannen meines Lebens und überkleide du mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Lassen Sie das die große Freude jetzt auch in diesen weihnachtlichen Tagen sein. Und ich will es mitnehmen nach Korntal, auch zu den Diensten, die ich dort tun will. Mein Jesus ist nicht bloß für ein paar stimmungsvolle Augenblicke da. Herr Paulus sagt im Galaterbrief, der uns errettet hat von dieser gegenwärtigen argen Welt, gleich am Anfang des Galaterbriefs, der uns errettet hat von die, das sagen nicht bloß die Zeitungen, dass in der Welt schlimm zugeht, sondern hat uns errettet von der gegenwärtigen argen Welt, damit wir heimkommen können zu ihm. Lieber Heiland Jesus Christus, du unser großer König und Erbarmer, vielen Dank, dass du den Plan des Vaters erfüllt hast, dass du Mensch geworden bist und Bürge geworden bist für uns, in die Bresche getreten bist, dass du dein Leben gegeben hast, damit Sühne geschehen ist für uns, die wir es hätten nicht selber schaffen können. Dass wir uns jetzt darauf berufen dürfen, du bist zu uns gekommen. Wir sind die Adressaten, uns gilt es. Und hilf es, dass wir es nehmen können, bewusst und dankbar. Du bist unser Heil jetzt und erst recht dann, wenn wir dich einmal schauen werden in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.